Bitte betet um Erweckung. Das schrieb eine Missionarin im Jahr 1911 aus dem südchinesischen Hingwa an Freunde in Amerika. Bitte betet um Erweckung in Hingwa. Und zwei ältere Schwestern in der Heimatgemeinde nahmen diesen Aufruf ernst. Sie beteten um Erweckung. Nach einer längeren Zeit der intensiven Fürbitte gab Gott diesen zwei älteren Frauen Gewissheit, dass Erweckung kommen würde, dass er Gott Erweckung schicken würde, und zwar an Karfreitag. Und schnell setzen sich diese zwei älteren Schwestern hin und schreiben einen Brief an die Missionarin, um ihr zu sagen, bereite dich vor, es kommt eine Erweckung. Aber was geschieht? Der Brief kam zu spät an. Aber was kam nicht zu spät an? Die Erweckung durch Gott. Und was geschah an diesem Karfreitag dort im chinesischen Hingwa? Und der Prediger, der an diesem Tag predigte, hatte nicht einen guten Ruf, besonders begabt zu sein, ein besonders gut redender Mann zu sein. Aber er war hingegeben. Er war ein hingegebener Mann, den Gott gebrauchen konnte, ohne dass er stolz wurde. Und während er an diesem Karfreitag die Leiden des Herrn schilderte, brach er zusammen und begann zu weinen, weil er ihm seine eigene Sündhaftigkeit vor Augen war. Sie wurde ihm so bewusst, dass er zusammenbrach. Und in dieser Zeit merkte er, dass dieses Überführtsein auf die ganze Gemeinde übergesprungen ist. Und jeder bekannte Gott seine Sünden. Und die Folge davon war Aussöhnung und Wiedergutmachung. Friede nach langem Streit in der Gemeinde wurde wieder geschlossen. Und eine gereinigte Gemeinde wurde zu einer missionarischen Gemeinde. Innerhalb von ein oder zwei Monaten kamen bis zu 3000 Menschen zu Gott. In Jakobus 5,16 steht, das Gebet eines Gerechten vermag viel. Und warum ist das so? Wir stellen uns dann oft die Frage, was ist der Schlüssel zum Gebet, zu einem wirksamen Gebet? Was ist der Schlüssel? Und wann werde ich endlich genug beten? Das ist das, was unser Gewissen uns sagt nach solchen Geschichten. Oder warum gibt es in meiner Gemeinde nicht solch eine Erweckung? Beten wir nicht? Und genau darum soll es heute gehen in dieser Predigt, wenn wir darüber sprechen werden, was ist die Eckstein-Philosophie oder Leitbild über das Gebet. Und bevor wir anfangen, über das Gebet in der Gemeinde zu sprechen, müssen wir verstehen, was Gebet im Leben eines Gläubigen in deinem eigenen persönlichen Leben bedeutet. Und deswegen werden wir uns zuerst die Frage stellen, was ist Gebet und warum solltest du beten? Und danach können wir dann verstehen, was Gebet in der Gemeinde bedeutet. Und warum sollte die Gemeinde denn auch beten? Und am Ende schauen wir uns dann näher an, wie machen wir das in der Eckstein-Gemeinde? Wo haben wir Gebet bei uns in der Gemeinde? Gut, was ist Gebet? Kurz gesagt, Gebet ist die persönliche Kommunikation mit Gott. Wir sprechen mit Gott, wir teilen uns mit, was auf unserem Herzen liegt. Das Interessante ist, dass Gebet nicht gesprochen wird, damit Gott herausfinden kann, was wir benötigen. Er sitzt nicht die ganze Zeit aufgeregt da und hört zu, angestrengt zu. Was sagt Arthur da? Was betet er da? Ah, er hat gebetet. Und danach springt er auf und versucht, alles Mögliche in Bewegung zu setzen, weil er gebetet hat. Er hat gebetet, lasst uns handeln. Nein, so ist es nicht bei Gott. Denn wie beschreibt sich Gott? Und Jesus beschreibt seinen Vater in Matthäus 6, Vers 8 so. Denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Warum tut Gott das? Warum möchte Gott, dass Christen beten? Ist doch irgendwie zwiegespalten. Er weiß, was wir benötigen und möchte gleichzeitig, dass wir ihn bitten. Ist das nicht zwiegespalten oder möchte Gott uns damit ärgern? Wäre es nicht einfacher, dass Gott uns einfach gibt, was wir brauchen, jetzt sofort, weil er es ja weiß, oder ich bete und Gott gibt mir sofort? Und oft hinterfragen wir Gottes Liebe dabei, wenn wir nicht bekommen, was wir bitten. Oder wir werden frustriert, weil wir nicht verstehen, wer Gott ist oder warum Gott das tut. Unser Verständnis kollidiert dann oft mit der Souveränität und der Allwissenheit Gottes. Souveränität Gottes bedeutet, dass Gott die unumschränkte Macht hat und überlegen ist, in Stellung gegenüber allen und allen anderen. Und der Gedanke der Souveränität Gottes ist aber ermutigend, weil er Christen versichert, dass bei Gott keine Situation außer Kontrolle ist und seine Pläne können nicht vereitelt werden. Sein Wille bestimmt, in welcher Weise Gott unsere Gebete beantwortet. Um zu verstehen, warum wir Gläubige beten müssen, müssen wir zuallererst Gott verstehen. Was sind seine Absichten in dem Ganzen? Wir müssen auch verstehen, was unsere Rolle in dem Ganzen ist. Wir müssen die Unabhängigkeit Gottes zuallererst verstehen, diese Eigenschaft. Manche sagen auch die Allgenugsamkeit Gottes. Und das besagt, dass Gott benötigt uns und seine Schöpfung für nichts. Und doch können wir und die übrige Schöpfung ihn verherrlichen und ihm Freude machen. Gott ist nicht Teil seiner eigenen Schöpfung und er benötigt nicht die Schöpfung, um zu existieren. Er braucht uns nicht, um zu existieren. Gott ist absolut unabhängig von allem und jedem und vor allem vor uns Menschen. In Apostelgeschichte 17, 14 bis 25 beschreibt Paulus Gott. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Also niemand hat Gott je etwas gegeben, das nicht zuerst Gott selbst gegeben hat, der alle Dinge geschaffen hat. Und Gott fragt Hiob im Buch Hiob, in Kapitel 41, 3, wer hat mir zuvor gegeben, dass ich ihm vergelten sollte? Alles, was unter dem Himmel, ganzen Himmeln ist, gehört mir. Und diese ganze Bedeutung von Gott macht uns Geschöpfe aber nicht bedeutungslos. Gott ist unabhängig von uns und trotzdem hat er sich entschieden, Menschen zu erschaffen. Er hat sich entschieden, Menschen bedeutsam zu machen. Gott hat bestimmt, dass wir für ihn bedeutsam sein sollen. Und Gott bezeichnet seine Söhne und Töchter von allen Enden der Erde als einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe, Jesaja 43, 7. Und obwohl Gott uns nicht erschaffen musste, beschloss er doch, mit einer völlig freien Entscheidung zu tun. Niemand hat ihn gezwungen. Er beschloss, dass er uns erschaffen würde, damit wir ihn verherrlichen. Und wenn wir so über die Eigenschaften Gottes nachdenken, können wir da den Fokus erkennen, warum Gott das so gemacht hat. Wieso erschafft er den Menschen in dieser Weise? Weil Gott erschafft nicht ein unabhängiges Wesen, dem er einfach vom Staat weg alles gibt, was es braucht. Das wäre ein Roboter. Sondern Gott erschafft ein abhängiges Wesen, das von einem völlig unabhängigen Wesen ihm selbst völlig abhängig ist. Nochmal, sondern Gott erschafft ein abhängiges Wesen, das von einem völlig unabhängigen Wesen ihm selbst völlig abhängig ist. Gott hat es so gestaltet, dass er alles Gute von sich selbst aus über seine Schöpfung ausgießen kann, ohne dass er eine Erwiderung nötig hätte. Er braucht diese Erwiderung nicht und trotzdem liebt er diese Erwiderung. Und das ist auch der Sinn und Zweck eines jeden Menschen, die Erwiderung auf Gottes Liebe zu Gottes Verherrlichung. Und das ist der Sinn und Zweck des Betens. Beten ist ein Mittel, wie die Kommunikation zu unserem herrlichen Gott geschieht. Und weil du auch eine Schöpfung Gottes bist, ist es deine Bestimmung zu beten. Es ist deine Identität, weil Gott dich so erschaffen hat, als abhängiges Wesen. Und das ist auch die erste Antwort auf die Frage des Warum. Warum soll ich beten? Du musst beten, weil du eine Schöpfung Gottes bist. Der Fokus, den Gott bei der Schaffung des Menschen hatte, ist die Beziehung. Deswegen schafft er kein unabhängiges Wesen. Er möchte im beständigen Kontakt mit der Schöpfung, mit dem Menschen sein. Und Gott möchte, dass wir beten, weil unser Gebet unser Vertrauen auf Gott zum Ausdruck bringt. Es ist ein Mittel, durch das unser Vertrauen auf ihn zunehmen kann. Und in der Tat legt die Bibel in der Lehre einen großen Nachdruck darauf, dass wir im Glauben bitten sollen womit Vertrauen oder Abhängigkeit von Gott gemeint ist. Und wenn wir beten, dann erkennen wir Gott an. Wir sagen, ja, ich erkenne dich, Gott, in deinem Wesen an, in deiner Weisheit, Liebe, Güte, Macht. Und wenn wir wahrhaft beten, treten wir als Personen in der Gesamtheit unseres Charakters auf, als Menschen, als Schöpfung, in der Beziehung zu Gott als einer Person, in der Gesamtheit seines Charakters, als unabhängiges Wesen. Und das Gebet bringt uns wirklich in diese tiefe Gemeinschaft mit Gott hinein. Und er liebt es und er liebt uns und er freut sich an dieser Gemeinschaft. Also, du musst beten, weil es deine Identität ist. Du bist ein Geschöpf. Und mit unserem Gebet bekennen wir, dass Gott Gott ist und wir bloße Geschöpfe sind. Jemand kann nicht beten und diese Tatsache nicht anerkennen. Dann ist es kein Beten mehr. Durch Beten demütigen wir uns und zeigen, ich erkenne dich, Gott, an. Und dass alles aus deiner Hand kommt. Und die zweite Antwort auf die Frage, warum du beten musst, ist, weil du ein Sünder bist. Wir sind in Adam und in die Sünde gegangen und haben damit alles verloren als Menschen. Und wir können gar nichts tun, um das, was wir verloren haben, durch unsere Sünde wieder zu erlangen. Wie sollten wir das machen? Die Errettung ist allein göttlich und himmlisch. Und alles, was mit der Rettung zusammenhängt, muss von oben, von Gott selbst gegeben werden. Ein Mensch kann nichts empfangen, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Johannes 3, 27. In uns selbst, in uns Menschen ist nichts Gutes. Römer 7, 18. Ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Und darum kann aus uns auch nichts Gutes kommen. Vielmehr bekommen wir das alles von einem Gott. Und Jakobus beschreibt das so: Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Und das ist der Gott, wie er sich beschreibt, der Gebet haben möchte. Er ist ein unabhängiges Wesen, das uns erschafft und gleichzeitig alles, was in ihm ist, er uns geben möchte. Und die dritte Antwort ist auf das Warum: Du musst beten, weil du ein Erlöster bist. Du bist erlöst von dem Tod, von der ewigen Sünde. Und wir sind dazu berufen, in der Ausbreitung des Reiches Gottes mitzuwirken. Und wenn wir beten, bekennen wir, dass wir vollständig von Gott abhängig sind. Glückselig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Und genau das, wenn ich mal Gott vorstelle, ist das, was er möchte. Er hat uns erschaffen und er erwartet, dass wir beten und gleichzeitig bitten. Und wir sehen diesen Wunsch und diese Eigenschaft selbst in der Beziehung, in der Dreieinigkeit. Zwischen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist besteht genau diese Beziehung des Bittens. Und wir fragen uns, warum ist das so? Und wir sehen das in Psalm 2, 7 bis 8. Das könnt ihr gerne mit aufschlagen. Psalm 2, 7 bis 8. Da beschreibt, oder sehen wir die Beziehung zwischen Jesus und Gott, dem Vater. Psalm 2, 7 bis 8. Ich will, Gott spricht, ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Und jetzt guck mal, was jetzt kommt. Er bitte von mir. Gott sagt zu seinem Sohn, bitte mich. Er sagt zu ihm in seiner Beziehung, er bitte von mir und ich möchte dir geben. Und an diesem sehen wir, wer unser Gott ist. In seinem ganzen Wesen möchte er freizügig sein. Er möchte den Fokus auf diese Beziehung legen. Und er schreibt hier, bitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Und das ist das, was wirklich passiert. Das sehen wir. Jesus bekommt die ganze Welt und auch die Heidenvölker werden gerettet. Und Gott möchte wirklich, dass Christus bittet. Und das zeigt uns nochmal deutlich die Beziehung zwischen der Dreieinigkeit. Und so soll die Beziehung auch vom Menschen zu Gott sein, weil er es so möchte. Und so beschreibt auch Gott immer wieder sich in der Bibel. Und oft kollidiert das, weil wir diese zwei Wahrheiten haben. Wir sehen die Souveränität Gottes. Er kann alles machen, er weiß alles. Und gleichzeitig beschreibt er sich als ein Gott, der möchte, dass wir bitten. Und er befiehlt es sogar und hat sein Geben abhängig gemacht davon, dass wir bitten. Gott gibt uns Zusagen, aber er will, dass wir ihn darum bitten, sie zu erfüllen. Matthäus 7,7, bittet, eine Aufforderung, bittet, so werdet ihr empfangen. Und das meint er natürlich genau so. Wenn du nicht bittest, bekommst du nicht. Wir sollen erst empfangen, nachdem wir gebittet haben. Jakobus 4,2. Doch ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Nochmal ein Hinweis darauf. Gott möchte, dass du bittest. Ein Beispiel aus Hesekiel 16,36. Ich, der Herr, habe es gesagt und werde es auch tun. Hier sehen wir die Souveränität Gottes. Er wird tun, was er gesagt hat. So spricht Gott, der Herr. Auch deswegen will ich mich vom Haus Israel noch erbitten lassen. Er nimmt sich vor, etwas zu tun, und er sagt, ich werde mich dafür erbitten lassen. Dass ich es für sie tue, ich will sie an Menschen so zahlreich werden lassen wie eine Schafherde. Wenn wir nochmal an unsere Anfangsgeschichte zurückdenken, an die Geschichte mit der Missionarin und den zwei Schwestern, die gebetet haben, und diese Personen haben einiges verstanden, wie Gott ist und was ihre Rolle ist. Sie haben sofort verstanden, da ist ein Gebetsanliegen. Und das Erste, was wir tun müssen, ist, wir müssen beten und bitten und intensiv bitten. Nicht ein kurzes Stoßgebet. Wir müssen Gott in den Ohren legen. Nicht, weil wir ihn nerven möchten, sondern weil er es möchte. Gott möchte auf genau sowas reagieren. Das liebt Gott zu tun. Er liebt es, auf unsere Bitten zu antworten. Und er wartet darauf. Und er wird es wirken. Verstehst du nun Gott? Hast du Gott so erkannt? Hast du erkannt, dass er der alleinige Schöpfer ist und du nur ein Geschöpf? Wie schon gesagt, Beter zu sein ist deine eigene Identität, weil du Geschöpf bist, weil du Sünder bist, weil du erlöst bist. Es ist Teil von dir. Und genau wie beim persönlichen Gebet, muss man beim Gebet in der Gemeinde auch zuerst verstehen, was erwartet Gott überhaupt von unserer Gemeinde, von unserer eigenen Gemeinde? Und wie hat sich Gott Gemeinde vorgestellt und welche Rolle spielt dann das Gebet in der Gemeinde überhaupt? Und warum wir mit dem persönlichen Gebet angefangen haben, ist nicht, weil ich euch noch extra ärgern wollte. Man sagt immer, frage einen Mann nach seinem Gebetsleben und du wirst ihn demütigen. Und darum geht es nicht, sondern das Gebet in der Gemeinde ist ganz persönlich, spielt sehr stark mit rein in dein eigenes Gebet. Weil die Gemeinde nicht ein System ist. Es ist nicht ein Verein, wo du einfach hingehst. Sondern die Gemeinde ist ein lebendiger Organismus. Er besteht aus euch, aus Gemeindemitgliedern. Deswegen ist das persönliche Gebet, spiegelt auch das Gebet der Gemeinde wider. Deswegen ist Gottes Wille für die Gemeinde bezüglich des Gebets auch ganz speziell sein Wille für dich. Und so fangen wir erstmal an, die Aufgaben der Gemeinde einmal näher zu beleuchten. Wir können da drei Punkte festhalten. Die Aufgabe der Gemeinde im Allgemeinen ist einmal Gott zu dienen, dann den Gläubigen zu dienen in der Gemeinde und dann den Dienst für die Welt. Und das erste ist Dienst für Gott, die Anbetung. Kolosser 3,16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Epheser 1,12. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Und dadurch sehen wir auch, was Gott von der Gemeinde erwartet, er als Wesen. Und zuallererst ist die Gemeinde dafür da, Gott zu verherrlichen. Das ist in allererster Linie die Aufgabe der Gemeinde weltweit und auch jeder einzelnen Gemeinde. Und das zweite ist es der Dienst an den Gläubigen, die Auferbauung. Die zweite Aufgabe der Gemeinde ist es, allen Gemeindemitgliedern zu helfen, in Christus zu wachsen. Kolosser 1,28. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Epheser 4,12-13. Zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zusammen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Und das ist der zweite Wille Gottes für die Gemeinde. Wir sollen uns einander erbauen, um in Christus zu wachsen. Und das dritte ist der Dienst für die Welt, die Evangeliumsverkündigung. Macht zu Jüngern alle Völker. Und John MacArthur fasst die Rolle der Gemeinde so zusammen. Die Gemeinde existiert, um die Weisheit und Barmherzigkeit Gottes in diesem Zeitalter zu zeigen, indem sie das Evangelium von Jesus Christus in der ganzen Welt verkündet, damit Sünder aller ethnischen Hintergründe aus dem Reich der Finsternis gerettet und in das Reich Gottes eingeführt werden können. Jetzt ist die Frage, was ist das? Welche Rolle spielt jetzt das gemeinsame oder kollektive Gebet bei diesen drei Aufgaben? Wie möchte Gott, dass wir da beten? Und was ist Gebet in der Gemeinde? Was bedeutet das? Und lass uns da in die Schrift schauen. Und wo finden wir in der Bibel Gebet in der Gemeinde beschrieben? Natürlich bei der Geschichte der Gemeinde, in der Apostelgeschichte. Und wenn man so durch die Apostelgeschichte liest, fällt ein deutlicher Zusammenhang immer wieder zwischen Gebet und auch den Wirkungen des Geistes auf. Selbst bevor der Heilige Geist in Kapitel 2 ausgegossen wird, was machen die Jünger da? Bevor der Heilige Geist kommt, betet die Gemeinde. So wie wir unseren Gott kennengelernt haben, so zieht er es auch durch. Er möchte, dass wir beten und er möchte antworten. Er möchte gnädig sein. Und wenn wir durch die Apostelgeschichte gehen, war die frühe Gemeinde von einzelnen Gläubigen geprägt, die immer wieder beteten, von intensivem gemeinsamen Gebet. Und wir können ein paar Verse zusammen durchblättern in der Apostelgeschichte, die hintereinander folgen, um einmal zu sehen, welche oder wie oft gebetet wurde in der ersten Gemeinde. In Apostelgeschichte 1,14. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. 2,42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Apostelgeschichte 3,1. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf, um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. 4,31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Ein bisschen weiter, 12, Vers 5. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht. Von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Eine machen wir noch, 14,23. Nachdem sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie, sie unter Gebet und Fasten dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Und wir sehen hier, wie Gebet unabdingbar zur Gemeinde gehört. Das Gemeinde ohne Gebet existiert nicht. Warum existiert das nicht? Weil Gott sie erschaffen hat. Gott hat dich erschaffen als Beter und Gott hat die Gemeinde erschaffen nach seinem Willen als Beter. Deswegen ist das die Identität der Gemeinde. Was wir auch immer wieder sehen, ist, wie das Wort Gottes auch immer wieder ganz, ganz eng zusammen genannt wird mit dem Gebet. Sie waren einmütig im Gebet und im Wort. Und eine besondere Stelle in Apostelgeschichte 6, Vers 4 sehen wir das Zentrale der Gemeinde. Und die zentrale Ausrichtung der Gemeinde in diesen ganz grundsätzliche Ausrichtung. 6, Vers 4. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Die Frage ist, was ist der Kontext hier? Und die vielen praktischen Aufgaben in der Gemeinde, es war so viel zu tun in der Gemeinde, dass die Leitung der Gemeinde nicht mehr dazu kam, was zu tun? Zu beten. Und die Schrift zu verkündigen und zu studieren. Und die Frage ist, was ist jetzt zu tun? Was machen die jetzt? Jetzt werden Diakone eingesetzt, damit dieses Ziel erfüllt werden kann. Sich dem Gebet und dem Wort zu widmen, sind die Hauptaufgaben der Gemeinde. Und das ist, was jede Gemeinde tun muss. Und wir sehen hier, wie die erste Gemeinde alles daran setzt. Sie krempeln die ganze Gemeindestruktur um auf diesen Hauptfokus zu bleiben. Und deswegen ist auch der Gebetsdienst der Ortsgemeinde so fest mit dem Wort Gottes, mit dem auslegenden Verkündigung der Wahrheit verbunden. Und James Roscoe hat da einmal dazu geschrieben: Gottes Wort macht deutlich, dass eine richtige Mischung des Wortes mit dem Gebet der strategische Ansatz für den Dienst ist. Das Gebet leitet seinen Zweck, seine Verpflichtung, seine Leidenschaft, seine Werte und seine Priorität aus dem Wort ab. Was bedeutet das jetzt? Sehr schön formulierte Definition. Das heißt, alles, was Gebet ist, erfahre ich persönlich durch das Wort Gottes. Also wenn ich erfahren möchte, was Gebet ist, komme ich in die Gemeinde und höre, was Gott zu sagen hat in dem Wort Gottes. Und deswegen ist es so zentral. Man kann nicht beten, ohne das Wort Gottes zu haben. Weil nur durch das Wort Gottes erkennen wir, wie Gebet aussehen soll. Deswegen ist das so eng und so geht so Hand in Hand. Und genauso wie die Gemeinde die Zentralität des Wortes Gottes aufrechterhält, genauso muss aber auch das Gebet betont werden. Das Wort ist das Schwert des Geistes in Epheser 6. Und die Christen sollen im Geist beten. Der Geist lehrt das Wort zusammen mit dem Willen Gottes und hilft den Christen, in ihrem Gebet auf den Willen Gottes zu antworten. Und auch Jesus hat das Gebet in eine Rolle von tiefer Bedeutung gebracht. Wer ihm dient, kann zeigen, dass er ein wahrer Nachfolger ist, wenn er dasselbe tut. Die Frucht eines Christen spiegelt seine Nachfolge Johannes 15,8 wider. Und die Geheimnis der Frucht ist das Gebet. Und genauso hat es Jesus uns vorgelebt. Und wir möchten in diesem Punkt auch Christus folgen. Er war das erste Vorbild für Gebet. Er war das Vorbild und er kannte die Notwendigkeit des Gebets und die hat er immer wieder weitergegeben. So wie Gott ihn im Alten Testament beschrieben hat, so wie Gott zu Christus sagt, bitte mich, ich möchte dir geben, so lebt Jesus sein ganzes Leben auf der Erde. Er lebt genau das aus, wie Gott ist. Er weiß, dass Gott möchte, dass selbst sein eigener Sohn ihn bittet und betet. So, warum sollte nun also eine Gemeinde beten? Warum? Wenn wir uns nochmal die Allgenügsamkeit oder Unabhängigkeit Gottes anschauen, Gott braucht uns Menschen nicht, um in sich selbst zufrieden zu sein. Er braucht die Gemeinde nicht, um verherrlicht zu werden, aber er hat sich entschieden, sie dafür zu benutzen. Er hat entschieden, Menschen zu erschaffen und zu lieben. Genauso ist es mit der Gemeinde. Gott hat die Gemeinde ins Leben gerufen für seinen Zweck und er hat bestimmt, dass es durch Gebet passiert. Und genauso möchte auch Gott sich in der Gemeinde, auch in unserer Ecksteingemeinde, so möchte Gott sich hier ausleben. Er möchte sich bitten lassen und auf die Gebete der Heiligen reagieren und erhören. Und das Gebet nimmt eine zentrale Rolle bei diesen drei Zielen der Gemeinde ein. Wir verherrlichen Gott, indem wir zu ihm beten, auf die Art und Weise, wie er es möchte und wie er es eingeführt hat. Und Gott will es auch. Gott will die Gemeinde stärken und zur Reife führen. Und das geschieht durch das Erhören von Gebet. Das Neue Testament und vor allem Paulus ruft oft zum Gebet auf, vor allem für die eigene Gemeinde. Und hier ist eine kleine Liste, wofür denn alles, oder wie wir in der Bibel beschrieben finden, wofür alles gebetet wird im Gemeindekontext. Um die Bewahrung der Herde, um die Heiligung der Gemeinde. Es wird gebetet, damit die Gemeinde in Einheit zusammenbleibt, dass das Reich kommt, dass Jesus Christus wiederkommt. Selbst darum möchte Gott, dass die Gemeinde bittet. Er sagt, bittet, dass ich kommen werde. Um das Wachsen der Gaben und Dienste in der Gemeinde, für Diener des Herrn, für die Obrigkeit. Auf all diese Gebete möchte Gott reagieren. Und Paulus fordert die Thessalonicher auch in der Gemeinde auf, was zu tun. Betet ohne Unterlass. Und das bezeichnet eine Herzenshaltung, die jede Gemeinde charakterisieren sollte. Und das Gebot zum Beten umfasst alle Facetten des Gebets. Abhängigkeit, Anbetung, Bekenntnis, Fürbitte, Danksagung und Flehen. Und dieser Ausdruck, bete ohne Unterlass, bezieht sich auf eine konstante Lebensweise. Aber vor allem, wenn wir uns die Gemeinde anschauen, benötigen wir das Gebet für das große Ziel der Gemeinde. Nämlich, was ist das große Ziel der Gemeinde? Das Evangelium auf dieser Erde zu verkünden und Gott hier zu vertreten. Und wir sehen, wie in der Bibel für das Laufen des Wortes gebetet wird. Epheser 6,19 schreibt Paulus, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Paulus bittet die Epheser darum, dass sie für ihn bitten, dass das Wort weiterläuft. 2. Thessalonicher 3,1. Im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch. Die Gemeinde muss für die Ausbreitung des Evangeliums beten. Und da gehen immer diese zwei Dinge Hand in Hand. Und das sind immer die zwei Seiten, von denen man runterfallen kann. Einmal können wir nur tun und einmal nur beten. Aber beides muss zusammen passieren. Wir müssen aktiv beten dafür, flehen, wie diese zwei älteren Frauen in der Geschichte und gleichzeitig das Wort verkündigen. Und wir sehen, wie Gott darauf reagieren möchte. Er möchte, dass wir hingehen, aber nicht ohne ihn zu bitten. Er möchte darauf reagieren. Auch um die Aussendung von Arbeitern in der Gemeinde oder ins Missionsfeld. Matthäus 9, 38, ich lese ab 35. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und was sagt Jesus jetzt? Was wäre die logische Reihenfolge, was Jesus hier sagen würde? Er sieht die Volksmenge, was passiert mit ihm? Er ermattet, er hat Mitleid. Und er als Sohn Gottes sagt was? Ich werde hinsenden und sie retten. Nein, das sagt er nicht. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Um die Rettung von Seelen muss gebetet werden. Und so ermahnt auch Paulus Timotheus in Timotheus 2, 1 bis 4. 1. Timotheus 2. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen. Und dann Vers 3. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Gott hat der Gemeinde genau diesen Auftrag gegeben. Er hat ihr gesagt, was ihr Ziel ist, was er mit seiner Gemeinde möchte, und er hat auch genau definiert, wie es praktisch auszusehen hat, nämlich durch Verkündigung des Wortes und durch Gebet. Und beständiges Gebet wird eine große, große Auswirkung auf die Gemeinde haben. Und das wird auch immer wieder in der Schrift wiederholt. Und die Gemeinde bleibt von Gott abhängig. Wir als Gemeinde werden nicht stolz und denken, dass unsere Programme sind die Programme, die jeder machen muss, um eine erfolgreiche Gemeinde zu sein. Nein, wenn eine Gemeinde betet, erkennt sie an, nicht wir sind hier aktiv, sondern du arbeitest durch uns. Wir wachsen im Bewusstsein, dass wir ohne ihn nichts können. Wir wachsen zusammen. Als Brüder und Schwestern, wenn wir im Gebet einmütig sind, wachsen wir als Geschwister zusammen. Und wir können Angriffe überwinden durch die Kraft Gottes, wenn wir als Gemeinde dafür beten. Menschen kommen zum Glauben. Wie passiert das? Indem wir nur predigen, indem wir auch beten. Warum? Weil Gott es so möchte, immer wieder. Und Gott beginnt in der Gemeinde zu wirken. Er will und er kann noch viel mehr tun, als wir nur ahnen. Also das Gebet und das Wort spielen also eine sehr zentrale Rolle im Leben der Gemeinde und deswegen auch im Leben, in deinem eigenen Leben. Wenn wir zurück an diese Geschichte denken in der Einleitung, trifft so ziemlich alles zu, was in der Schrift geschrieben steht, wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Die Missionarin in China bittet ihre Geschwister darum zu beten. Diese beten intensiv darum und Gott erhört dieses Gebet, obwohl er es vorher wusste, und er lässt es zutreffen und er benutzt sein eigenes Wort dafür, einen demütigen, hingegebenen Mann, um Menschen zu retten. Und am Ende sehen wir, wie aktiv die Menschen waren und gleichzeitig wie aktiv Gott ist. Und das ist die Art und Weise, wie Gott in der Weltgeschichte wirken möchte. So, wie wenden wir das alles jetzt auf unsere eigene Gemeinde an? Es ist jetzt viel geredet und verstanden. Wie machen wir das in unserer eigenen Gemeinde? Wo beten wir? Und aufgrund des biblischen Maßstabs in Apostelgeschichte 6,4, wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben, haben genau diese beiden Aspekte auch für uns als Ecksteingemeinde die größte Wichtigkeit. Und der ganze Gottesdienst ist um die Predigt aufgebaut, weil das der Dienst am Wort ist. Wenn ihr euch anschaut, der Hauptpunkt des Gottesdienstes, 40 bis 50 Minuten, ist das Wort Gottes. Und aus diesem Wort Gottes können wir erkennen, dass Gott redet. Und das führt uns wohin? Das Wort Gottes führt uns ins Gebet, weil wir dadurch erkennen, es ist nicht unsere Sache, es ist Gottes Sache. Dadurch werden wir demütig und wir erkennen Gott. Und die Gemeindemitglieder werden zugerüstet und auch für die Mission zugerüstet. Auch jeder öffentliche Eckstein-Gottesdienst beinhaltet ein längeres Gebet. So wie Nick vorher gebetet hat, das ist ein pastorales Gebet. Ein Pastor oder Leiter der Gemeinde leitet die Gemeinde an im Gebet. Und so wird die Gemeinde vor den Herrn gebracht. Das ist ein Bekenntnis der Sünde, ist da beinhaltet, eine Anbetung Gottes, Dankgebete und Gebete des Flehens und der Fürbitte. Und für alle, für Erlöste und für Unerlöste. Und einige fragen sich oft bei uns in der Gemeinde, wieso macht ihr kein gemeinsames Gebet, wo wir alle aufstehen und auf dieser und jener beten. Und wieso denkt ihr, machen wir das nicht? Sagen wir, es ist schlecht zu beten? Offensichtlich nicht. Wir haben ja erkannt, jeder Einzelne muss von uns beten, auch die Gemeinde und auch hier. Und das ist aus dem Gedanken heraus, dass sich alles um das Wort Gottes zuallererst dreht. Und deswegen ist unser ganzer Gottesdienst auf diesen Gedanken hin, auf die Predigt zugeschnitten, dass wir hingeleitet werden durch Musik und Gebet zum Wort Gottes. Nicht, dass das gemeinsame Gebet schlecht ist, aber es lenkt so ein bisschen ab von diesem Fokus, was Gott sagen möchte. Und wir sagen nicht, dass wir das gar nicht brauchen, nämlich wir haben dafür die Hauskreise. Das ist der Ort, wo wir uns zusammen treffen, wo wir zusammen Gemeinde ausleben, wo wir persönliche Anliegen teilen können und beten dürfen. Und das ist der Ort, wo wir persönlich beten können für persönliche Anliegen. Es ist auch nicht so, dass wir nie persönliche Anliegen reinnehmen, sondern wenn es wichtig ist oder große Sachen, werden wir dafür beten. Nochmal kurz zurück zum biblischen Maßstab. Das ist auch der Kontext der Diakone, ist genau das, warum wir Diakone einsetzen möchten. Die praktische Arbeit unserer Gemeindegründung wird immer größer. Es gibt viel zu tun. Die Gemeinde wächst, es kommen neue Leute. Und es ist logisch, dass viele Aufgaben kommen. Nur an dem Punkt, wo die Leitung merkt, wir machen so viel praktisch, dass wir nicht mehr uns auf das Wort und das Gebet konzentrieren können, ist was in Gefahr? Die ganze Ausrichtung der Gemeinde. Das geistliche Wachstum, alles, was Gott möchte. Das heißt, wenn die Leitung damit beschäftigt ist, nur Praktisches zu tun, ist sie nicht mehr im Willen Gottes. Sie tut nicht mehr das, was Gott möchte. Und deswegen werden Diakone eingesetzt. Deswegen arbeiten wir hart dran, Männer zu finden, zuzurüsten, die praktische Arbeit nehmen oder tun können, damit die Leitung Zeit fürs Gebet hat. Und das ist auch ein Punkt, wo wir als Gemeindemitglieder uns manchmal fragen, betet unsere Leitung genug oder ausreichend, unsere Pastoren? Was ist da die Aufgabe von uns als Gemeindemitgliedern? Müssen wir nicht sicherstellen, dass Männer Gottes, Pastoren, Zeit für das Wort und das Gebet haben? Das ist ein Teil der Verantwortung auch von uns Gemeindemitgliedern, weil wir genau wissen, es ist ihre Verantwortung zu beten und wir möchten ihnen den Freiraum schaffen. Und genau das ist der Punkt. Die Auswirkungen für fehlendes Gebet kann man als Sünde zusammenfassen. Es ist eine Unterlassungssünde. Nämlich, wenn wir nicht mehr beten, sind wir nicht mehr in unserer Identität. Wir tun nicht mehr, was Gott uns von uns erwartet. Und wir sündigen, weil wir Gottes Auftrag nicht mehr ausführen. Gut, weiter beten wir auch in Kleingruppen, Männer, Frauenkreise. Das ist alles, wo ihr mal darauf achtet, das Gebet ist essentieller Teil. Nicht, um einfach etwas gut zu starten, sondern weil wir wirklich von Gott abhängig sind und das dadurch zeigen möchten. Es gibt auch einzelne Gebetsgruppen, wie zum Beispiel eine Gruppe von Frauen, die intensiv für die Jugend betet. Das sind, wo Mitglieder aus der Gemeinde sich zusammenschließen und für die Gemeinde beten. Und gleichzeitig arbeiten wir daran, auch bald eine Gebetsliste zu erstellen, wo ihr regelmäßig Listen bekommt, wofür ihr beten könnt. Aber auch der Leitungskreis betet wöchentlich für die Gemeinde. Bei jedem Treffen wird für die Gemeinde gebetet und jede zweite Woche wird einmal die ganze Gemeinde durchgebetet. Das heißt, für jedes einzelne Mitglied und für alle Besucher wird persönlich gebetet. Und auch im Punkt der Evangelisation. Wir haben drei Missionarsfamilien, die wir unterstützen. Und wir ermutigen jedes Mal, auch durch das Geben, ermutigen wir die Gemeinde zu geben und auch zu beten, dass auch wir als Ecksteingemeinde eine Auswirkung für die ganze Welt haben. Und als Ecksteingemeinde werden wir auch weiterhin nach Wegen suchen, wie wir uns dem Gebet widmen können. Und Paulus gibt uns in Kolosser 4, 2 bis 6 weise Worte über die entscheidende Verbindung zwischen unseren Gebeten und unseren evangelistischen Bemühungen. Lass uns diese Stelle aufschlagen, Kolosser 4, 2 bis 6. Das ist eine sehr, sehr, sehr interessante Stelle für uns als Gemeinde zu verstehen, auch für euch zu überlegen, wo möchte ich als Mitglied hin in der Gemeinde, wo geht unsere Gemeinde hin? Und das ist ein großer Punkt. Kolosser 4, Vers 2. Widmet euch dem Gebet, bleibt wachsam darin mit einer Haltung der Dankbarkeit. Betet gleichzeitig auch für uns, damit Gott uns eine Tür für das Wort öffnet, damit wir das Geheimnis Christi, für das ich auch eingesperrt bin, aussprechen können. Damit ich es so deutlich machen kann, wie ich sprechen soll, benutzt Weisheit gegenüber Außenstehenden. Macht das Beste aus der Gelegenheit. Lasst eure Rede immer mit Gnade sein, wie mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr auf jeden Menschen reagieren sollt. Bete um Erweckung in Hingwa, in dem südchinesischen Hingwa. Warum gibt es in meiner Gemeinde keine Erweckung? Nun, darauf kann ich nur antworten, bete dafür. Bete um Erweckung in der Ecksteingemeinde, bete um Erweckung in Berlin. Und warum haben wir gesehen? Weil dein Gott und Vater darauf antworten möchte. Und zu Beginn haben wir uns auch die Frage gestellt, was ist der Schlüssel zum Gebet? Oder wann werde ich endlich genug beten? Wann wird mein Gewissen nicht mehr bei solchen Geschichten ausschlagen und mich ermahnen, du betest zu wenig. Konzentriere dich auf das Wort und das Gebet und gehe in eine Gemeinde, die das Gleiche tut, die radikal das lebt. Nämlich nur durch das Wort Gottes kannst du verstehen, warum du beten sollst. Das ist dir das einzige Mittel, das dich dahin führt, zu beten. Und dann bete aktiv. Wegen all dieser Gründe, die wir genannt haben, weil du eine Schöpfung bist, weil du Sünder bist und weil du erlöst bist. So, lasst mich zum Abschluss noch die weisen Worte eines Mannes Gottes vorlesen, der gleichzeitig ein sehr, sehr bekannter Prediger war, aber auch ein Beter. Und hört ein bisschen zu. Und Spurgeon schreibt dies in einer Andacht. Lasst uns unser Herz samt den Händen erheben zu Gott im Himmel. Beten lehrt uns unsere ganze Unwürdigkeit. Und das ist eine heilsame Lektion für stolze Wesen, wie wir es sind. Gebe uns Gott seine guten Gaben, ohne dass wir darum hätten beten müssen, dann wüssten wir nie, wie arm wir sind. Wahres Gebet ist aber ein Inventar unserer Mängel, ein Katalog unserer Nöte, eine Enthüllung unserer verborgenen Armut. Während das Gebet sich an Gottes Reichtümer wendet, bekennt es gleichzeitig die menschliche Nichtigkeit. Das ist der einzige wirklich gesunde Zustand des Christen, dass er an sich selbst immer leer ist und beständig auf den Herrn angewiesen ist, dass er ihm gebe, was er selbst nicht hat, dass er an sich selbst arm ist und allein in Jesus reich ist. Darum ist das Gebet so heilsam, indem es Gott bewundert, erniedrigt es das Geschöpf dahin, wo es hingehört, in den Staub. So ist das Gebet, schon ganz abgesehen von der Erhöhung, ein großer Segen für den Christen. Wie der Läufer durch sein tägliches Üben für den Wettlauf immer tüchtiger wird, so gewinnen wir für unseren großen Lebenslauf täglich Kraft in der heiligen Arbeit des Gebets. Das sind ein paar tiefe Gedanken von Spurgeon zu Gebet, die wir als Gemeinde auch sehr, sehr stark brauchen. Und das ist der Fokus, den wir als Gemeinde haben, ist auf dem Wort und auf das Gebet. Und das soll auch ermutigen, euch weiter dran zu bleiben und zu beten. Und es geht nicht darum, große Reden zu schwingen oder wenn wir beten, dass man Angst hat, oh, ich rede was, ich könnte vielleicht theologisch falsch reden. Und dann führt euch vor Augen, wer Gott ist und wer ihr seid. Gott möchte, dass du betest. Es ist deine Identität. Und was er von dir erwartet, ist nicht viele Worte, sondern ein offenes Herz, dass du ihn anerkennst, weil du erkannt hast, wer du selbst bist. Gut, lasst mich beten. Ich beuge meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht in Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch der Ecksteingemeinde nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, dazu fähig, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Unser Gott und Vater, wir danken dir für deine Treue. Und wenn wir über dein Wesen nachdenken, erkennen wir, warum wir dich brauchen, weil wir völlig abhängig sind von dir. Nichts gibt es, was wir zustande bringen, was nicht du schon gegeben hast. Nichts Neues ist unter dieser Sonne, weil du es schon vorher gegeben hast. Und wie sehr können wir dich lieben, wenn wir verstehen, dass du alles weißt und vorher weißt und wie sehr du eine Beziehung mit uns möchtest, nicht weil du es nötig hättest, nein, sondern weil du dich entschieden hast, zu segnen, wenn Menschen, wenn deine Gemeinde betet. Und wir kommen als Ecksteingemeinde vor dich und beten zu dir und bitten dich, dass du unsere Gemeinde erwächst, dass hier Menschen zum Glauben kommen, dass wir dich, Christus, in aller Tiefe, in aller Breite mit allen Heiligen begreifen können. Dafür möchten wir dich bitten. Amen.